Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der Podcast Talking Basketball. Hier ist Olli Dütschke und mein Freund und Kupferstecher. Wobei ich gar nicht weiß, woher kommt das eigentlich, Kupferstecher. Er wird es mir sagen, Stefan Koch, hallo.
Nee, Olli, ich weiß es auch nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen, wo der Begriff herkommt. Also ein Kupferstecher war sicherlich mal ein Kupferstecher, aber genau. Was da jetzt sinnbildlich abgeleitet wurde und welche Konnotationen da bestehen, bin ich komplett überfragt.
Egal, da sage ich einfach nur, mein Freund Stefan Koch. Hallo, wie geht's?
Hallo, mein Freund Olli Dütschke.
Alles gut. Ich glaube, wir haben schon Folge 80 heute und wir machen es uns bequem. Wir waren letztes Mal mehr oder weniger in Berlin unterwegs und da haben wir doch gedacht, können wir da eigentlich gleich bleiben.
Ja, wir haben wieder einen echten Berliner Jungen heute, wie das letzte Mal auch. Aber nicht die gleiche Generation.
Und wahrscheinlich nicht der gleiche Kiez, ne?
Wahrscheinlich auch nicht der gleiche Kiez, aber ähnlich erfolgreich. Auch große Erfolge mit der Nationalmannschaft, auch wie unser letzter Gast, 2 Medaillen mit der Nationalmannschaft bei großen Turnieren, auch wie unser letzter Gast, mehrere deutsche Meisterschaften gewonnen. Ja.
Der kann was.
Der kann was. Absolut.
Das mal gucken, ob er jetzt hier auch was kann. Stellst du ihm mal diese berühmte Frage?
Die allererste Frage.
Die so wehtut.
Die manchmal so wehtut. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Nee. Ich habe das Glück, dass ich keinen zweiten Vornamen habe. Bin ich gehört. Warum höre ich euch nicht? Alter?
Jetzt sind wir wieder da. Wieso das Glück? Es gibt Menschen, die haben ganz besondere, schöne zweiten Vornamen, die auf einmal nach unserem Podcast bei Wikipedia dann auftauchen, sodass die ganze Welt sehen kann, was die für einen zweiten Vornamen oder einen dritten oder einen vierten haben. Ich denke nur an unseren Kollegen Marvin Willoughby aus Hamburg. Weiß ich immer noch nicht genau, konnte mir immer noch nicht merken, wie die Namen sind. Du hast keinen, aber du hast bestimmt einen Spitznamen.
Eigentlich auch nicht so wirklich. Also ja, doch. Meine Familie, die nennt mich, die nennt mich Mito, nennt mich meine Familie. Ja. Mito. Aber es ist Mito.
Gut. Aber wir wissen ja, ich sehe schon, wer du bist. Jetzt sag nochmal in aller Förmlichkeit, wer du bist.
Ich bin Mita Demirel, ohne zweiten Vornamen.
Ja.
Ja, schade. Da fällt das erste Thema, da haben wir uns 15 Minuten für genommen, mit dem zweiten Vornamen leider weg. Das wird heute kurz und knackig. Ja. Aber wir haben eben über den Kiez gesprochen. Wir haben gesprochen über Maudo Loh, der kommt aus Berlin-Charlottenburg. Du bist auch ein Berliner Jung. Was war denn dein Kiez?
Steglitz-Zehlendorf ist mein, wo ich immer noch wohne, aber da bin ich auch groß geworden. Hauptsächlich in Langwitz, jetzt mehr in Steglitz, aber das ist so ein Bezirk. Mhm. Südwesten.
Wie war deine Kindheit in Berlin?
Richtig geil. Also ich hatte das Glück, dass wir in dem sogenannten amerikanischen Sektor groß geworden sind, ne? Nahe an so einer amerikanischen Kaserne. Und wir natürlich auch viel bei den damaligen Soldaten hier zugucken konnten auf den Freiplätzen und auch diesen amerikanischen Sender EFN empfangen konnten in Schwarz-Weiß. Und ich deswegen schon sehr früh, obwohl ich auch ganz viele andere Sportarten gemacht habe, die Leidenschaft für Basketball entwickelt habe. Mhm. Schon in den 80ern eigentlich sofort. Und das war absolutes Glück, nach ein paar Jahren zugucken bei den GIs damals, durfte ich irgendwann auch mal mitspielen und ja, das war echt cool. Also eine gute Zeit war das.
Deine Eltern stammen aus der Türkei. Wie haben denn die für sich so den Schwerpunkt gesetzt zwischen Aufrechterhaltung von Tradition und Integration in die deutsche Gesellschaft?
Oh, das sind ja hochpolitische Fragen jetzt schon.
Logo!
Ja, eine sehr gute Frage. Meine Eltern haben den Spagat, finde ich, sehr, sehr gut hinbekommen. Ich habe 2 ältere Geschwister, die 6 und 5 Jahre älter sind als ich. Das heißt, die haben viele Sachen von dieser ganzen Anpassung, wie sagt man so schön, Assimilierung, die haben die halt schon ein bisschen abbekommen und diese Kämpfe mehr führen müssen, als ich es dann musste. Und nein, meine Eltern haben das super hinbekommen, sind eigentlich auch religiös gewesen. Mein Vater ist leider vor 5 Jahren verstorben. Aber die haben uns eigentlich versucht, obwohl wir nicht viel hatten, irgendwie alles zu ermöglichen. Und ja, ich also bin wirklich sehr, sehr glücklich, wie sie das hinbekommen haben, diesen Spagat zwischen der Kultur irgendwie noch so dass man das irgendwie noch weiß und irgendwie in sich hat und trotzdem hier auch für neue Sachen offen sein. Ich habe zuerst, muss ich auch dazu gestehen, dass ich zuerst Deutsch gelernt habe, bevor ich Türkisch gelernt habe und dann erst im Laufe dieser Jahre als Spieler und dann später als Manager mein Türkisch überhaupt so verbessern konnte. Ja, das war dann so ein bisschen die Kehrseite der Medaille, aber sonst war das eigentlich alles sehr, sehr gut.
Bleib mal kurz gesellschaftspolitisch. Hattest du jemals in der Schule oder so irgendwie Probleme, obwohl du ein Deutscher bist, dass die dich da irgendwie mal gemobbt haben, beleidigt haben oder irgendwie sowas?
Ja, das ist echt krass. Also überhaupt gar nicht. Ne? Wir sind auch in so einem Bezirk. Es war früher ein sehr konservativer Bezirk. Ich glaube, es gab so zwei ausländische Familien in meiner Klasse damals. Und trotz dessen hatte ich eigentlich nie Probleme gehabt. Ja.
Haben denn deine Eltern für deine Geschwister und dich andere Maßstäbe angelegt als für sich selbst? Also war das klar, das ist eine neue Generation, die sich auch anders aufstellen muss?
Also nicht sofort, aber die haben diese Transformation, diese Anpassung, das haben die mit durcherlebt. Es hat auch ein paar Jahre gedauert und ich glaube, das war für meine Geschwister ein bisschen schwieriger als für mich. Bei mir war das relativ easy eigentlich.
Du hast gesagt, du hast schon beschrieben, wie deine Liebe zum Basketball geweckt wurde und wie das entstanden ist, hast aber gesagt, du hast auch andere Sportarten gemacht. Was hast du denn, sonst noch so gemacht und warum bist du dann trotzdem beim Basketball hängen geblieben?
Ich habe alles gespielt. Ich war in der Frühmannschaft, war ich im Fußball, sind wir beim Drumbo Cup, ist ein ganz bekannter Pokal hier, so Hallenturnier haben wir mitgespielt, sind, glaube ich, Berliner Vizemeister geworden.
Hat jeder
Dann
schon
habe
von
ich,
gehört, klar.
ja, ganz wichtiger Cup war das. Und dann Tischtennis habe ich gespielt, da sind wir, glaube ich, auch Vizemeister geworden. Und ja, ich hatte auch das Glück, halt an den Schulen, an diesen ganzen AGs teilnehmen zu können. Und diese ganzen Sportarten kennenzulernen und wie das früher halt so war. Man ist nach Hause irgendwie gerannt, Schulranzen abgelegt und dann war man, bis es dunkel wurde, irgendwie draußen gefühlt. Es war bestimmt ganz anders, aber meine Kindheit, die ist irgendwie so verlaufen. Und lustigerweise habe ich heute zwei Freunde beim Kaffee, zum Kaffee heute Morgen getroffen. Das waren genau zwei meiner Freunde, mit denen ich halt diese ganzen Sportarten ausprobiert habe damals. Basketball, ich glaube, es war eine Mischung aus Michael Jordan und Isaiah Thomas. Ich glaube, deswegen bin ich da hängen geblieben beim Basketball.
Kurz beim Fußball, Hertha oder Union?
Ach, das ist ganz schwierig. Als ich mich für Fußball noch so begeistert habe, war Hertha in einer sehr, sehr schwierigen Phase, die immer noch anhält. Deswegen war es schwierig, so ein richtiger Fan zu werden. Union muss man einfach bewundern, was die in den letzten Jahren so hinbekommen haben. Ich bin ganz klar, unterstütze ich Berliner Mannschaften, freue mich sehr, aber ich würde mich jetzt nicht als entweder oder auch gar nicht so als richtiger Fan kann ich mich da aus.
Du hast gesagt, du hast von amerikanischen Soldaten dir da ein bisschen was abgeguckt. Wann hast du denn dann für dich entschieden, ich möchte das auch vereinsmäßig ausführen?
Das war, ich glaube, in der dritten Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse war ich dann schon im Basketballverein mit so ein paar Freunden und habe aber parallel noch Fußball gespielt und habe das auch so parallel gemacht. Und dann gab es irgendwann dann Spiele, die sich so überschnitten haben am Wochenenden. Das habe ich dann noch ein paar Monate noch so hinbekommen, dass keiner gemerkt hat. Und irgendwann wurde ich dann zur Auswahl beim Fußball eingeladen, Berlin-Auswahl. Und dann hätte ich das nicht mehr hinbekommen. Ich glaube, das war dann so in der dritten, vierten Klasse vielleicht, wo ich dann Fußball nur noch in der AG gespielt habe, praktisch. Aber sonst war das schon immer so organisiert bei meinem ersten Verein SC Südwest.
War Körpergröße mal ein Thema? Ich freue mich ja, dass ich mal mit 1,82 nicht der Kleinste bin bei unserem Podcast.
Wir sind
Entschuldigung.
gleich groß. Immer mal wieder so. Aber also ich hatte auch das Glück, dass Trainer irgendwie mir auch so eine Chance gegeben haben und ja, ich die halt überzeugen konnte, dass das nicht unbedingt alles war.
Wann entstand der Wunsch und wann entstand die Überzeugung, dass du mit Basketball vielleicht auch deinen Lebensunterhalt verdienen kannst?
Mit dem Verdienen habe ich mir, glaube ich, wenig Gedanken gemacht. Aber dass es mein Wunsch ist, so Profi-Basketballer zu werden. Wenn jetzt meine Schwester fragen würde, ich würde sagen, naja, also als du angefangen hast, ungefähr. Aber verdienen mit dem Geld. Darüber haben wir uns, hatten wir das Glück, dass wir halt in Berlin mit Freunden sozusagen groß geworden sind, dann in der Auswahl gespielt haben und auf einmal standen wir da zu 7-8 in Indianapolis im WM-Halbfinale. Und es war einfach eine geile Zeit, dann bei TuS Vierfelde zu spielen, dann bei Alba mitzutrainieren. Und das sind ja immer noch sehr, sehr enge Freunde von mir. Und ja, das war alles immer so sekundär. Später, als ich dann ab 2005 ja ins Ausland gegangen bin, dann hat man dieses Profileben noch mal ein bisschen anders gespürt. Und da muss ich auch irgendwann sagen, ist mir dann auch so ein bisschen der Spaß verloren gegangen und ich konnte mich so ein bisschen in eine andere Richtung orientieren.
Wie sah denn dein Jugendzimmer aus? Ab wann hast du denn dein Zimmer mit Postern von Basketballern tapeziert?
Na, Basketballsachen zu bekommen, das war echt hart damals, ne? Also, ich meine, ihr seid ja, glaube ich, entweder gleich alt oder ein bisschen älter.
Oh, oh,
Auch ein, zwei Stunden.
gib deine Kontonummer, ich überweise dir was.
Ja. Als wäre es letzte Woche gewesen, habe ich aus der Bravo die 86er Fußballmannschaft, habe ich noch an meiner Wand, ja. Habe eigentlich geweint, ja, als wir gegen Argentinien verloren haben. Und das waren so, glaube ich, die ersten Poster, die ich hatte. Basketballsachen, wie gesagt, ganz schwierig zu bekommen. Mein Bruder hatte auch Basketball gespielt. Da war einer, der war häufiger mal in den USA. Der hat mir seine alten, ausrangierten Poster dann überlassen. Das eine habe ich immer noch, habe ich jetzt gerade bei meinen Eltern zu Hause gefunden. Das war Larry Bird. Mit seinem geilen, ne, den Olibar, saß auf einem Nest auf dem Korb.
Bird's Nest.
Genau. Ja, solche schönen Poster hatte ich. Mein Lieblingsposter, was noch ganz lange auch im Rahmen hing in meinem Kinderzimmer, war Isaiah Thomas, den hatte ich noch ganz lange.
War der für dich so ein bisschen ein Vorbild? Also gleiche Spielposition wie du. Das könnte ich sagen, er ein Bad Boy, du ein Bad Boy, will ich aber jetzt nicht sagen, habe ich aber trotzdem gemacht. Also war der irgendwie jemand, an dem du dich orientiert hast, was dein Spiel betrifft?
Also gerade weil du diese Größe angesprochen oder ihr die Größe angesprochen habt, das war schon jemand, der gezeigt hat, dass man mit der Größe, die er hatte, er hat ja Unglaubliches geleistet. Ne? Das war ja auch so mit einer der wenigen, die in dieser Detroiter Mannschaft richtig Basketball spielen konnten.
Der nicht
Und
nur geknüppelt hat, ja.
ja, genau, das war schon beeindruckend. Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf, aber als ich dann The Last Dance geguckt habe, kamen halt diese ganzen Sachen nochmal hoch. Und ich war dann sehr, sehr enttäuscht, als sie sich nach der Niederlage nicht verabschieden wollte von den Bulls. Und das haben wir ja so auf Schwarz-Weiß immer so ein bisschen gucken können. Nicht alles verstanden damals natürlich. Hatten aber einen älteren Spieler im Verein, Sven Pieper, wenn du mich hörst, danke nochmal. Der hat uns das immer praktisch am nächsten Tag erklärt, was eigentlich jetzt passiert ist. Ne? Auch das mit Dennis Rodman, dass der dann verschwunden ist und so. Und ja, ich glaube, da war so ein bisschen ein kleiner Knick. War ich ein bisschen enttäuscht von Isaiah Thomas, aber sonst vorher war das schon grandios.
Du hast gesagt, du bist über Tusli zu Alba gekommen, warst aber dann auch 2 Jahre, ich glaube von 99 bis 2001, beim MBC. Wie hast du das wahrgenommen, als Chance für dich mehr zu spielen oder ich sage es jetzt mal ganz übertrieben als Verbannung in die Provinz?
Ein Verein darf ich nicht vergessen. Bevor ich von Südwest zu TuS gegangen bin, war ich beim TuS Neukölln. Auch ein ganz bekannter Verein in Berlin, super Jugendarbeit, gerade im Brennpunkt und so. Da gibt es einige Trainer, die heute noch aktiv sind. Auch eine grandiose Zeit hatte ich da, 2 Jahre. Haben dann bei den Männern mitgespielt in der Landesliga. Komplett als Ausfall sind wir dahin gewechselt. Ja, das war auch noch super. Ja, 99, genau. 99 hatte eigentlich auch schon 96, 97 schon viele Angebote von BBL-Teams. Ich wollte mich aber natürlich bei Alba durchsetzen. Das war mein absolutes Ziel und habe mir das auch mal vorgenommen. Ich hatte natürlich die super Möglichkeit mit Mutapčić damals bei Tusli zu spielen und zu trainieren. Das war halt genau unser Freundeskreis. War super. Deswegen habe ich da auch noch so lange ausgeharrt. Und 99 war das so, dass ich glaube, das wird so Muckis bester Freund sein, Isic. Der war damals Trainer der türkischen Junioren und hat eine Erstligamannschaft in der Türkei übernommen. Oyak Bosa hießen die. war so der zweite Club in Bursa. Stefan, du wirst die sicherlich kennen, neben Tofaş damals mit David
Ja.
Rivers, Rashard Griffith. Das war
Rashard
so,
Griffiths, ja.
ich glaube, das war so.
Das beste Ausländerduo, was es in Europa zu diesem Zeitpunkt gab.
Genau, ja. Und ja, das hat sich so spannend angehört. Dann bin ich dann 99 hin. Und nochmal auf die Eingangsfrage können wir auch zurückkommen. Wie sehr haben mich meine Eltern mit dieser Kultur vertraut gemacht? Ich kannte die Türkei ja nur aus Sommerurlauben am Ende. Das war so ein Kulturschock für mich, 99, als ich da ankam. Dann war auch noch ein großes Erdbeben in der Zeit. Also das war schon echt krass. Also da saß ich auch manchmal zu Hause, werde ich nicht vergessen, hatte so eine ISDN-Leitung, ne, über Internet, gerade meinen ersten Laptop bekommen. Und dann saß ich da alleine in meiner Wohnung, ne. Ja, es war schon eine sehr harte Zeit. Ja,
Inwieweit
einfach
Kulturschock? Also welche Dinge waren für
alles,
dich alles?
komplett alles. Also auch die Sprache war natürlich viel zu viel. So gut konnte ich gar nicht Türkisch sprechen. Ich
Ja.
konnte mich gar nicht so ausdrücken, wie ich es gerne wollte. Und natürlich auch noch Profi da sein. Also im Alltag alles drumherum. Das war schon krass. Auch die Mentalität der Menschen kannte ich ja so überhaupt nicht. Also ja, es war schon echt viel auf einmal. Aber auch sehr interessant. Und genau, dann war ja auch das Erdbeben, war auch viel Unruhe, dann wurde irgendwann der Trainer entlassen, dann kam so ein anderer Trainer, da habe ich noch auf Platz 2 gespielt und bin dann Ende des Jahres bin ich dann zu Weißenfels gewechselt, also zum MBC. Und das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, da waren ja sehr viele Berliner in der Mannschaft. Frank Menz war Trainer, Ingo Wolf war damals dort Manager, Ingo Freier war in der Mannschaft, Nils Colingo war in der Mannschaft. Also das war schon eine sehr bewusste Entscheidung in die Provinz. Und ja, war auch eine super Zeit. Also 1,5 Jahre war ich ja da insgesamt. Viel Spielzeit bekommen, konnte echt gut auch trainieren bei Frank. Und Frank hat das immer wieder geschafft, halt so gute Teamchemien da so zu bilden und hat echt Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr basketballisch, eine sehr, sehr gute Zeit für mich dort.
Wie haben sich denn zu der Zeit deine Ziele entwickelt? Wolltest du auch immer mehr? Wolltest du größer oder warst du zufrieden? Oder wie ist so eine Entwicklung auch im Kopf, nicht nur sportlich?
Erstmal haben wir, oh, ich muss doch kurz den Ofen ausmachen. Ich bin gleich wieder da.
Mach mal den Ofen aus.
Ja, ich habe zu der Zeit, bis ich da hingegangen bin, sehr, sehr viel trainiert bei Alba. Wir hatten ja immer Trainer aus Ex-Jugoslawien. Also sagen wir mal so, wir haben eher mehr trainiert als zu wenig. Ich dachte, man könnte das gar nicht toppen. Ich bin dann aber zu dem Isic in die Türkei gegangen und da war auch ein Trainer aus Ex-Jugoslawien. Der war bekannt dafür, dass er noch mehr trainiert. Das heißt, ich habe in dieser Zeit überhaupt gar keine Zeit, Möglichkeiten gehabt, darüber nachzudenken, was eigentlich meine Ziele sind, weil wir so viel trainiert haben. Also das lief alles so und das war ganz klar, Training, Spiel und immer besser. 100 Kilo Bankdrücken reicht nicht aus, 110 Kilo. Genau, gefühlt hatte ich gar keine Zeit für mich, weil wir so viel trainiert haben, immer besser werden wollten. Und man hat ja auch gespürt, dass man besser wird. Und das war einfach geil. Und dann hat man sich gegen, ja, gerade in der Türkei, das war damals schon eine sehr, sehr starke Liga in Europa. Ich habe da echt viel Spielzeit bekommen, mich gegen gute Spieler da so durchzusetzen. Und das hat einfach echt viel Spaß gemacht. Und so ein richtiges Ziel, ich will jetzt Nationalmannschaft spielen oder ich will jetzt da und dahin, hatte ich bewusst zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gar nicht.
Aber irgendwann muss man sich doch befassen mit Plan A oder Plan B, wenn dann da alles nichts läuft mit dem orangenen Ball.
Jetzt nur sportlich oder
Ja,
anders
sowohl
außerhalb
als
von
auch. Also
Sport?
wenn es dann sportlich nicht so läuft, musst du ja eine Idee gehabt haben, oh, wenn es dann nicht klappt, was mache ich denn da?
Nein, sportlich lief es ja gut. Ich hatte ja echt eine gute Zeit da, ne? Also ich habe ja gespürt, dass ich immer besser werde. Dann war ich bei der Nationalmannschaft schon im Kader, im Erweiterten dabei und so. Ich habe schon gespürt, dass ich auf dem richtigen Weg bin, auch wenn mein Weg jetzt ein bisschen umständlicher war, ich jetzt nicht mich für den leichten Weg in Deutschland sozusagen entschieden habe, zu einer dieser Clubs zu gehen, sondern mich da in der Türkei durchzusetzen. Und nö, eigentlich war ich da auf bestem Weg, dass ich irgendwas neben dem Sport mal mache. Das kam erst ein paar Jahre später, also diese Gedanken. Die hatte man zu dem Zeitpunkt, da war ich ja so 21, 22 überhaupt gar nicht. Also es stand völlig außer Frage, dass ich irgendwas anderes jetzt im Kopf habe, außer Basketball zu spielen.
Du hast drüber gesprochen, dein erster Versuch in Anführungszeichen in der Türkei. der MBC Weißenfels, dann zurück nach Berlin. Super erfolgreiche Zeit bei Alba mit dir, auch durch dich. Und dann hast du dich 2005 entschieden, die Komfortzone nochmal zu verlassen und wieder in die Türkei zu gehen. Eine Sache, die du erklären musst, also so ein bisschen geschuldet der Tatsache, das erste Mal habe ich mich da relativ schnell wieder verabschiedet, oder war es die Sehnsucht, auch wieder was anderes zu sehen und zu machen? Musste es Ausland sein oder musste es zwingend aufgrund der ersten Erfahrung und aufgrund deiner Wurzeln die Türkei sein? Das ist jetzt wie das Überraschungsei, drei Fragen in einer.
Ist eine Mischung aus vielen Dingen. Muss so ein bisschen zurückblicken. 2003 habe ich mich bei der EM verletzt, bin aufs Steißbein gefallen und hatte eigentlich.
In Schweden war das da, damals.
Genau. Und ich glaube, da war ich körperlich, also ich war einfach so fit. Er hat mich so gut gefühlt. Und ja, leider habe ich mich dann aufs Steißbein hingelegt und habe dann eigentlich 2 Jahre war ich eigentlich nur bei Ärzten, bei Behandlungsmethoden, bei dem und bin halt eigentlich nie wieder so physisch so gewesen, wie ich zu dem Zeitpunkt war. Hatte danach 2 OPs am Knie, also immer nur Kleinigkeiten, also Meniskus wegen Fehlbelastung, dann Achillessehne, hatte ich einen Schambeinbruch, also hatte echt eine harte Zeit, die 2 Jahre. Dann hat sich auch ein bisschen was getan bei Albert zu der Zeit und ich hatte das Gefühl, dass ich mental so ausgelaugt bin und auch nicht mehr weiter weiß, wie ich mich körperlich wieder stabilisieren kann und dachte, ich muss weg. Also natürlich hatte ich noch ein bisschen das Gefühl, dieses halbe Jahr Türkei, nee, da ist, habe ich noch eine Rechnung offen, da muss ich hin. Ich muss mich da nochmal anders irgendwie beweisen, das war auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Und ja, das war so eine Mischung aus den Sachen. Das mit den Wurzeln, dass ich das nochmal erleben muss, das kam später erst 2015. Aber da kommen wir bestimmt später nochmal dazu.
Ja, da kommen wir später noch zu.
Ja.
Dein zweites Türkei-Erlebnis, dann kurzzeitig nach Italien und dann nach Bamberg. Darüber muss ich sprechen, weil die Rivalität zwischen Berlin und Bamberg war damals immens. Du bist nicht wie Steffen Hamann, der direkt von Bamberg nach Berlin ist, gegangen, sondern du hattest Stationen dazwischen. Aber ich weiß noch, ich war bei deinem ersten Spiel in Bamberg in der Halle. Und die Bamberger Fans haben dich als ihren neuen Spieler in der Mannschaft gnadenlos ausgepfiffen, als Dirk Bauermann dich eingewechselt hat. Kannst du dich daran noch erinnern und wie bist du damit umgegangen? Also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, du hast trotzdem performt. Ich habe gedacht, was für eine mentale Stärke.
Ja, also wir hatten ja echt schon krasse Duelle mit Bamberg. Ne? Das war ja echt eine geile Zeit damals, als ich noch bei Alba gespielt hatte. Ich bin 2007 aus Italien zurückgekommen, hatte auch eine schwierige Zeit da in Italien. Da war ja Temon Alibegovic Trainer. Der ist dann entlassen worden. Und dann wollte ich einfach so ein bisschen auch wieder Stabilität haben nach 3 Auslandsjahren. Und Dirk Baumann war damals Bundestrainer. Waren einige Nationalspieler, Steffen, Robse. Und Ademola war auch da. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das mit dem Auspfeifen, das hat mir letztens schon mal jemand gesagt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ausgepfiffen wurde. Und ich habe es bei einigen Fans so gespürt am Anfang. Ich habe das eher als Kompliment gesehen, dass das so eine ja fast schon Feindschaft war. Ja, ich hätte es mir auch damals nicht ausmalen können, dass ich irgendwann in dieser Mannschaft spiele. Aber das hat so zu dem Zeitpunkt, das, was ich brauchte für mich, so ein bisschen Ruhe, Stabilität, hat das einfach gut gepasst. Ja, Bamberg hat ja auch Euroleague gespielt, ne? Das darf man auch nicht vergessen zu dem Zeitpunkt. Das war jetzt, ich hatte noch ein Angebot von Marussi, da war Bazokas schon Trainer, war auch interessant auf jeden Fall, aber ich wollte dann nach diesem Italien, Türkei, Italien aufnehmen, dachte ich, ach, mach ein bisschen was Stabiles.
Diese Feindschaften im deutschen Basketball sind doch wahrscheinlich gar nicht so zu vergleichen wie mit den Rivalitäten in der Türkei, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das war auch 2005, das kann ich auch nicht vergessen, haben wir in Beşiktaş eine relativ kleine Halle gewesen, also so 3.500, 4.000 Leute. Und dann habe ich gar nicht mitbekommen, was passiert. Auf einmal war ein Mensch da auf der Tribüne und dann haben sie einen da rausgetragen. Was hat der Idiot gemacht? Der hatte unter seinen normalen Anzug hat er ein Galatasaray-Trikot angehabt. Und dann sind ja alle auf den losgestürmt. Ja, dann haben die, irgendwann haben sie, glaube ich, das war so 2003, 2004, haben sie halt die Reißleine gezogen, haben keine gegnerischen Fans mehr reingelassen. Ne? Einfach zu den Spielen, alle Vereine. die Spiele ständig abgebrochen wurden. Wir hatten 2005 in Izmir, da war ja Murat Didin, war Trainer, haben wir bei Karşıyaka gespielt, die auch überhaupt keine Istanbuler mögen. Da waren wir, ich glaube, 2,5 Stunden nach dem Spiel waren wir in der Kabine, weil die auf Polizeischutz warten mussten. Also, das ist eine ganz andere Hausnummer gewesen.
Ich
Aber auch sehr, sehr interessant.
glaube, deswegen hast du die Pfiffe in Bamberg gar nicht wahrgenommen, weil
Ja, also Bamberg hat schon immer
im
gutes
Vergleich war das ja
Publikum
gar
gehabt.
nichts.
Ja, war schon, also gerade für Deutschverhältnisse schon sehr, sehr gutes Publikum, auch lautes Publikum. Aber das ist nochmal eine andere Nummer in der Türkei
Aber du bist in der
gewesen.
Türkei auch gewechselt, ne?
Ich
Von
bin von, ja,
Galatasaray, ne? Das haben fanden auch ganz
Beşiktaş zu
toll, oder?
Galatasaray,
Ist
genau.
doch
Beşiktaş
Riesenapplaus
zu
dabei
Galatasaray.
bekommen, ne? Oder?
Ja, ich glaube, also Fenerbahçe war damals so oder schon immer eigentlich so diese verhasste Mannschaft. Beşiktaş und Galatasaray, die haben sich irgendwie so einigermaßen akzeptiert. Da war jetzt die Rivalität war da, aber es war jetzt keine Feindschaft oder so. Und zu dem Zeitpunkt war Basketball bei Galatasaray insbesondere noch nicht so groß, wie es dann in den Jahren darauf wurde.
Wir waren jetzt im Jahr 2008, du hast nach Bamberg den Wechsel vollzogen. In dem Jahr, ich glaube, es war ein Spiel gegen Göttingen, kam dann diese Augenverletzung. Was ist da genau passiert?
Ich habe einen Finger ins Auge bekommen
So,
und
so
habe.
richtig wie bei Stan und Ollie, oder wie?
Ja, genau. Also, und habe danach dann gespürt, und das stimmt nicht und so, und habe danach 50% an Sehstärke verloren. Und erst keiner konnte das irgendwie so erklären. Da war ich auch eigentlich so das Ganze, ja, bis zum Sommer war ich dann irgendwie beschäftigt, zu Spezialisten da zu gehen. War in München, war in Erlangen, in so einer Klinik, und ja, dann war es eine Keratokonus heißt die Krankheit. Das ist so eine, der wird so das der Augapfel so ein bisschen gequetscht, und das ist so eine erblich bedingte Krankheit, die anscheinend durch diesen Schlag, durch diesen Finger so einen Schub bekommen hat. So konnte man sich das am Ende dann erklären. Ja, und man kann die Sehschwäche dann auch nicht ausgleichen. Ich hatte monatelang hatte ich Probleme mit dem räumlichen Sehen, hatte ständig Kopfschmerzen, so Migräne. Bei hellem Licht konnte ich überhaupt gar nicht mehr richtig sehen. Es hat immer so lange gedauert. Auch gerade wenn man so in der Halle war und in diese Strahler so reingeguckt hat, es war echt wie verhext, ne, zu der Zeit.
Hast du heute dann noch mehr zu tun oder ist das Gott sei Dank verheilt?
Ja, die Sehschwäche ist immer noch so. Ich habe ab und zu noch so Migräneanfälle, kriege ich. Inzwischen weiß ich halt, dass ich dann einfach gar nichts machen kann, sondern mich einfach nur in ein dunkles Zimmer legen muss. Ja, es ist aber ein bisschen weniger geworden, habe ich so das Gefühl. Aber ja, die Sehschwäche ist halt da, die kann man so nicht ausgleichen.
Ich meine, wenn sowas passiert, ist das immer mega scheiße. Wie schlimm war es, dass es ausgerechnet im Olympiajahr passiert ist?
Das war bis heute, spüre ich das, dass es schon echt wehtut. Ne? Also das war einfach, ich glaube auch gerade, weil das so meine Freunde sozusagen waren, wir sind so lange zusammen halt, haben wir an Sachen gearbeitet und hatten so viele schöne Momente. Auch die waren super, also auch gerade die WM, EM-Turniere und so. Aber ich glaube, Olympia hätte, wäre noch so das Sahnehäubchen drauf gewesen. Das tut schon echt weh, dass ich da nicht dabei sein konnte.
Du hast angesprochen, Nationalmannschaft, ihr wart super erfolgreich. EM-Bronze in Indianapolis, Silber in Belgrad bei der EM. Du immer in einer tragenden Rolle als Point Guard. Wir wollten schon mal einen Podcast mit dir aufzeichnen. Da warst du gerade bei Dirk in Dallas. Ich glaube, ihr wart immer oder häufig Zimmerkollegen in der Nationalmannschaft, korrekt?
Ja, wir waren bei den Junioren angefangen, also mit 16 damals und dann bis zu 25. Danach ist der Robse ja dazugekommen und dann haben wir so ein bisschen gewechselt. Ich bin dann mit Patrick aufs Zimmer. Ja, wir waren schon sehr, sehr eng zu der Zeit.
Dieser Zusammenhalt dieser Generation, der ist wirklich so immens eng nach wie vor. Das ist keine falsche Wahrnehmung von außen. Das nehmt ihr im inneren Kreis selbst auch so wahr, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin so glücklich, dass ich das erstmal alles so miterleben konnte, so viele Freunde halt gewonnen zu haben und auch noch mit denen immer noch so viel Zeit zu verbringen. Und auch wenn ich jetzt jemanden lange nicht gesehen habe, das ist so, als ja, würden wir uns schon Ewigkeiten kennen, ja, tun wir auch. Ich habe jetzt gerade an diesem besagten Wochenende auch nochmal Sven gesehen. Den hatte ich jetzt in München vor ein paar Wochen gesehen. Also das ist schon echt ein ganz schönes Gefühl, was man eigentlich jedem Jugendlichen so wünscht, dass er sowas miterleben kann.
Jetzt haben wir über die Augenverletzung gesprochen, die ja letztendlich, glaube ich, kann man so sagen, das Karriere aus nach sich gezogen hat. Viele Spieler werden danach Coaches. Du bist Sportdirektor geworden. Was hat dich an dieser Aufgabe, an dieser Rolle so gereizt?
Also erstmal hatte ich hatte die Möglichkeit, auch Trainer zu werden, sofort mit Training, mit Coachen zu beginnen. Aber ich habe allerhöchsten Respekt vor diesem Coach-Dasein. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich einfach die Schnauze voll, ne? Also ich habe so viele bescheuerten Verletzungen hinter mich gebracht und habe einfach auch die letzten Jahre dann irgendwie so spielen müssen, ne? Das war dann halt so ein Beruf. Habe den Spaß ein bisschen an der Sache halt verloren. Ich glaube, als Trainer, ich weiß, was man für eine Energie jeden Tag da aufbringen muss. Und das hätte ich damals, wäre das nicht der richtige Schritt gewesen. Ich habe mich mehr, weil ich auch durch meine Auslandsaufenthalte da auch echt viel erlebt habe, das so gerade in der Türkei oder auch in Italien so alles passiert. Das hat mich irgendwie mehr gereizt zu dem Zeitpunkt.
Was musstest du in dieser neuen Funktion wirklich lernen, wo du sagst, darauf war ich überhaupt nicht vorbereitet durch meine Erfahrungen, die ich als Spieler gesammelt habe in und Ausland? Welche Aspekte des Jobs waren für dich wirklich völliges Neuland?
Ja, nicht so viel. Ich hatte halt das Glück, dass ich die letzten Jahre meiner Karriere ja physisch nicht mehr so da war, wie es vorher war. Und ich konnte immer mehr so Abstand gewinnen. Ich konnte immer mehr in diese Rolle, die man ja als Aufbauspieler sowieso ein bisschen hat, aber auch dann halt noch mehr mit den Coaches sich austauschen, noch mehr über das Drumherum nachdenken. Und irgendwie auch dann in der Zeit in der Türkei auch viel mit Agenten dann zu tun gehabt, dieses Business auch nochmal ganz anders kennengelernt. Und klar, irgendwie, dass man für die anderen immer halt da ist und für die anderen auch mitdenken muss, habe ich gefühlt als Spieler schon, auch in meiner richtig aktiven Zeit. Und ja, dann hatte ich natürlich das Glück, mit Marco Baldi jemanden zu haben, der das gemacht hat wie kein anderer in Deutschland. Und ich halt ja auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wurde. Und wir gleich im ersten Jahr dann ein sehr dynamisches Jahr hatten mit Luka Pavicevic und dann mit Muli Katsouri mit dem Trainerwechsel. Ja, dann hat man das
Großartiger
einfach.
Begriff. Ein dynamisches Jahr.
Ja.
Das hab ich für solche Umstände noch nie gehört, merke ich mir. Wir hatten ein
Das
sehr
war
dynamisches Jahr.
schon sehr, sehr interessant. Da war halt irgendwie alles dabei. Und ja, dann warst du halt schon mittendrin. Hat ein fünftes Spiel gegen Bamberg, das wir eigentlich schon gewonnen hatten. Und ja, wir hatten so viele verletzte Spieler, dann haben wir Radulica von FS ausgeliehen, Taylor Rogers die zurückgeholt und so. Also da war schon so viel, wo ich halt direkt aktiv werden konnte und auch durfte, muss man auch sagen, dass ich dieses Vertrauen bekommen habe, war natürlich Gold wert. Ja, dann war man einfach mittendrin.
Mal eine Frage, wenn man da als Rookie in so einen neuen Posten reinkommt, wurden da die Visionen des Vereins dir mehr oder weniger vorgelebt oder durftest du deine eigenen Visionen dann auch umsetzen und leben?
Ja, das war jetzt Alba, ne? Bei Alba habe ich schon, also stand ich als 16-Jähriger bei Marco Baldi im Büro und habe das ja also so gelebt, erstmal vorgelebt bekommen, dann selbst sehr lange leben dürfen. Da musste man nicht ganz so viel erzählen. Also klar, immer wieder Tipps von Marco. Das war in meiner Zeit in der Türkei anders, wo halt was ganz Neues entstanden ist dann im Management. Aber bei Alba, also so bin ich groß geworden, das war meine Mentalität, das war unsere DNA. Und klar hat man einige Sachen versucht, ein bisschen anders zu machen, aber im Großen und Ganzen war die Richtung, die war klar, wohin wir wollen und wie wir das wollen. Und einfach immer lösungsorientiert an die Sachen rangehen.
Wie sah denn ein typischer Tag in deinen 5 Jahren als Alba Sportdirektor aus?
Wenn du meine Frau fragst, dann wird das sein, dass der Tag nie aufgehört hat. Und ich sehr, sehr viel unterwegs war. Das war tatsächlich so. Ich wollte gerade in meinem ersten Jahr, wollte ich auch alles in allen Abteilungen so irgendwie miterleben und habe sehr viel Zeit da aufgewandt natürlich und war bei vielen Sachen einfach dabei, die jetzt nicht direkt mein Arbeitsbereich waren. War morgens im Büro, bin dann zum Training, dann stand irgendwelche anderen Termine an, dann war abends wieder Training, dann vorher hatten wir einen Trainer, der sehr gerne auch philosophiert hat, also nicht nur über Basketball, sondern dem man auch gerne zugehört hat mit Luka Pavicevic. Das war auch schon sehr zeitintensiv mit allem drum und dran. Sehr, sehr interessant. Man hat immer wieder Neues gelernt. Also das habe ich nicht gespürt, dass ich eigentlich den ganzen Tag über Basketball weiter nachgedacht habe. Ich habe das so echt genossen, ganz neue Seiten auch nochmal mitzubekommen, auch so von diesem Trainerdasein. Ich habe sehr viel mit Agenten gesprochen, habe mich noch mit Henning Harnisch, meinem Vorgänger, auch noch so in der Übergangszeit viel ausgetauscht. Und es war eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit.
Dann doch zurück in die Türkei. Diesmal sagst du, war es wirklich das, nochmal zu den Wurzeln deiner Familie zurückzukehren in das Heimatland. Das beschreib mal. Und du hast ja dann bei Darüş Şafaka eigentlich auch eine andere Rolle gehabt. Du warst in Berlin Sportdirektor und dort warst du GM, also General Manager.
Ja.
Was kommt da an Aufgaben nochmal on top?
Genau, 2015, da war unser Sohn, also ich habe eine deutsche Frau, muss ich dazu sagen, deutsch-deutsch, also kein türkischer Background. Unser Sohn Titus, der war damals 4 Jahre alt und konnte kein Wort Türkisch, ne? Also, weil für mich ist das jetzt nicht natürlich, mit ihm Türkisch zu sprechen, deswegen haben wir natürlich Deutsch gesprochen. Es gab dieses Angebot, da hat mich Basketballer, wer ihn kennt, der Ibrahim Kutluay, der hat mich
Ja.
angesprochen. Der hat damals für das Unternehmen Doğuş hat er gearbeitet. Die waren ja auch Euroleague-Sponsor und haben halt diesen Club Darüş Şafaka übernommen. Und die brauchten jemand, der praktisch von der zweiten Liga waren sie gerade aufgestiegen und haben in der Euroleague sich einen Startplatz sichern können per Wildcard und sie brauchten halt die Infrastruktur dafür. Da haben sie jemanden gesucht und das war ja schon sehr, sehr interessant. Also die wollten nicht nur mitspielen, sondern die wollten auch oben angreifen und brauchten halt sehr, sehr fix eine Entscheidung. Das konnte ich sowieso nicht leisten im Sommer, weil ich auch Alba nicht einfach so verlassen wollte. Hat dann alles ein bisschen länger gedauert. Aber der Gedanke, dorthin zu gehen, war natürlich auch meiner Frau, aber auch unserem damals 4-jährigen Sohn, diese Türkei einfach mal für eine längere Zeit einfach mal das zu ermöglichen, dass sie da leben. Also für mich war klar, dass ich da nie leben werde länger, sondern einfach einen bestimmten Abschnitt in unserem Leben, dass wir den dort verbringen. Und dieses Projekt hat sich spannend angehört. Ich habe für das Unternehmen Doğuş, die damals der größte Steuerzahler der Türkei waren, habe ich praktisch die Tochtergesellschaft, das war der Club, konnte ich der General Manager sein und konnte halt mehr oder weniger alles so aufbauen, so gestalten, wie ich das so richtig empfunden habe. Und das hat sich natürlich sehr spannend angehört, war es dann auch. Also war absolut die richtige Entscheidung, das gemacht zu haben.
Und es war ja auch sehr erfolgreich. Du hast gesagt, ihr habt Euroleague gespielt, ihr habt dann den Euro Cup auch gewonnen mit David Platt. Ich weiß noch, ich kann mich nicht daran erinnern, warum, aber wir haben mal miteinander telefoniert in dieser Zeit des Putschversuches, wo du auch in Istanbul warst. Und du hast mir beschrieben, was du da erlebt hast, als da die Helikopter und die Flugzeuge über deinen Kopf hinweggerauscht sind. Reproduzierst du das ab und zu nochmal? Denkst du da nochmal dran oder ist das völlig gelöscht von deiner Festplatte?
Nee, da denkt man schon daran. Das war ja, wir haben 30. Etage von so einem Haus gewohnt, komplett über den Bosporus gucken können, beide Brücken sehen können, dass da halt so eine was ist eine F-16 das ist, ne? Dass die da über den Bosporus da langpfeifen und du halt schon so Schussgeräusche hörst von der Treppe und auch siehst, dass da was los ist. Dann mein Kumpel, der eigentlich auf die asiatische Seite rüberfahren möchte, also mein Kollege, und aber von den Panzern gestoppt wurde und dann, den ich dann bei mir aufgenommen habe, zurückgekommen ist und wir dann die ganze Nacht irgendwie da hängen und versucht haben, uns auch Informationen reinzuholen. Meine Frau und mein Sohn, die waren nicht da, die sollten am nächsten Tag kommen. Das haben wir dann erstmal so ein bisschen verzögert. Das sind schon Erlebnisse gewesen, die wird man nicht so schnell vergessen. Aber total interessante Zeit. Über mir hat ein deutscher NATO-Offizier gewohnt und der hat diese ganzen Schussgeräusche, hat er uns erklärt, ob jetzt jemand in die Luft geschossen hat oder ob es einen Aufprall gab. Und ja, das war jetzt eine Schallgeschwindigkeit, eine F-16. Ja, das vergisst man schon nicht. Ne? Das war schon eine interessante Nacht und du wusstest ja überhaupt nicht, was ist. Also die Medien dort waren ja eher so ein bisschen, also mindestens vorsichtig. Ne? Es war nicht immer so, dass man eins zu eins alles sofort erfahren konnte. Und ja, war ein krasser Tag auf jeden Fall.
Wie bist du denn da drüben angesehen worden? Als Deutscher oder als Türke?
Als Deutscher, immer als Deutscher.
Trotz
Wurde ich
des
auch gerne
Namens?
mal genannt, der Deutsche.
Ist
Ja,
das
also
denn?
deswegen wollte mich auch dieses Unternehmen unbedingt haben. Die haben halt alles echt, also wie eigentlich ein deutsches Unternehmen arbeitet, haben die halt alles gemacht und also das war schon ganz bewusst. Die haben auch in einigen Abteilungen haben die einige Deutsch-Türken in ihrem Unternehmen.
Aber wir haben ja gerade über so etwas gesprochen, was in der Türkei passiert ist. Ist es dann für jemanden, der deutsch ist und hier auch genug mit der Politik zu tun hat, schwierig auch die andere Seite der Politik, nämlich der Türkei, zu verstehen?
Ja, auf jeden Fall, klar. Also es ist einem ja, auch wenn man es irgendwie kennt, ist es einem schon in vielen Situationen auch fremd, ne? Also man würde ja, wir sind halt anders irgendwie sozialisiert worden und so, das ist schon fremd. Aber es gibt ja auch ganz viele in der Türkei, es ist ja immer so 50-50, die sich auf der einen Seite sehr damit identifizieren, aber auch eine völlig andere Politik verfolgen würden.
Kamst du denn wegen möglichen politischen deutschen Ansichten auch mal in Schwulitäten? In
Nö,
Schwulen?
gar nicht.
Okay.
Also das war in dem Umfeld, in dem ich mich begeben habe, war das nie Thema.
Du hast gesagt, diese Türkei-Erfahrung als GM bei Doge, das war für dich und deine Familie von Anfang an zeitlich begrenzt. Ist es dann auch zu dem Zeitpunkt zu Ende gegangen, wie du es geplant hast? War das wirklich so durchgetaktet oder wie kam es dann zu eurer Rückkehr nach Berlin?
Das sollten eigentlich 3 bis 5 Jahre werden. Für die, für mich, für uns als Familie sollten es eigentlich, gesagt, wir machen das mal 3 Jahre und danach kommen wir wieder zurück. Dann ist unser Sohn halt im bestimmten Alter. Dann ist mein Vater aber schwer erkrankt oder er war schon krank und dann war es klar, dass er nicht mehr so viel Zeit hat. Und dann sind wir deswegen hauptsächlich zurückgekommen. Das Unternehmen hat sich auch so aus dem aktiven Management, hat sich auch ein bisschen von dem Club zurückgezogen. Wir haben ja auch parallel übrigens auch Fenerbahce gesponsert. Und ja, die wollten, dass ich in dem Unternehmen bleibe. Ich bin auch noch ein paar Monate, eigentlich noch fast ein Dreivierteljahr im Unternehmen geblieben, habe so ein bisschen bei der Abwicklung geholfen und war auch immer eine Option, dass ich da weitermache. Aber ich wollte mal völlig unabhängig von irgendwelchen Terminen und von Sachen einfach mal auch die Zeit zu so genießen. Und ja, deswegen ist das mit meinem Vater auch so gut gepasst. Ich wollte ja auch dafür meine Mutter dann danach da sein, nach seinem Tod. Und dann war eh die Pandemie, wollte ich auch ein bisschen für die Kinder da sein. Also es hat alles so gut geklappt, als hätte ich es vorher geplant. Es war aber so nicht geplant. Wir wären sicherlich noch 1, 2 Jahre länger geblieben dort.
Hast du denn ein Studium im Bereich von Betriebswirtschaft oder irgend sowas? Oder weil ich sag mal, du hast ja da auch mit Summen jongliert, die sind nicht unerheblich.
Ja, wir hatten ja vorhin über dieses Profileben gesprochen. Als ich 2005, 2006 bei Beşiktaş und Galatasaray gespielt hatte, ich in meiner ganzen Langeweile dachte ich, ach, ich mache ein Fernstudium bei der Fernuni Hagen und habe dann Jura und BWL studiert. Ich glaube, es waren so 2, 3 Semester. Habe aber von den Sachen, die ich dort gelernt habe, ich glaube, so gut wie gar nichts in dem Job nutzen können.
Das heißt, es war ein Stück weit Learning by Doing beziehungsweise gesunder Menschenverstand.
Ja, sehr gut beschrieben, genau. Manchmal kann man auch nicht mit gesundem Verstand die Dinge machen, die man manchmal machen muss, ne? Manchmal geht man auch so ins Risiko und so. Ja, ist halt so ein Bauchgefühl oft. Und ich denke auch immer, es ist wie im Basketball, man muss halt im Team sich Sachen so erarbeiten, drüber nachdenken. Und ich glaube, wenn man in so einem Team über alles nachdenkt, aus jeder Perspektive das macht, zu dem Zeitpunkt, wenn man dann eine Entscheidung trifft, dann ist es die richtige Entscheidung, die man zu dem Zeitpunkt treffen kann. Im Nachhinein kann man immer schlauer dann sein und sagen, oh, es war ein Fehler. Aber ich glaube, wenn man so ein Team hinter sich hat und gemeinsam einen Weg geht, dann passieren meistens eigentlich auch immer gute Dinge.
So, als Mensch mit so einer sportlichen Vita, als Mensch mit so einer Funktionärsvita, hast du doch da wahrscheinlich, nachdem du aus der Türkei zurück bist, 356 Angebote bekommen, oder?
Das war schon echt viel los. Ich habe mich ganz bewusst versucht, so ganz rauszuhalten, bin zu keinen Spielen gegangen, habe mich, also ich habe jetzt meine Nummer gewechselt, die ist schon, upsa, die ist schon über 30 Jahre alt. Aber ja, gab schon viele Möglichkeiten, die ich hätte machen können. Ja, aber ich bin total glücklich, dass ich das nicht gemacht habe.
Warum?
Hey, ich habe einen neuen Begriff gelernt. Ich weiß gar nicht, wer den benutzt hatte. Ich genieße die Terminlosigkeit momentan. Also einfach jetzt nicht in den Tag hineinnehmen, sondern ich habe schon echt immer Programm und wir. Und aber einfach auch zur Zeit. Ich meine, heute Morgen war ich mit meinen Kindheitsfreunden, war ich einen Kaffee trinken in Berlin. Der eine ist hier in der Straße Anwalt, der andere hat ist, macht so Finanzierung von Immobilien und so. Das sind wirklich meine Freunde, die kenne ich seit 40 Jahren. Ne? Und ich weiß einfach, was dazugehört im Sport. Also man muss halt auch bereit sein, Sachen aufzugeben und auf Sachen zu verzichten. Das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Und jetzt genieße ich einfach diese Zeit, dass ich zu Geburtstagen da sein kann, dass ich mich verabreden kann. Gestern war ich auf einem Konzert mit einem Freund. Das war ja alles nicht so richtig möglich, sehr, sehr lange. Und ja, da bin ich jetzt so mittendrin.
Du hast ja auch mal, ich nenne es jetzt mal so, als freiberuflicher Berater für Vereine gearbeitet. Machst du das noch in irgendeiner Form oder?
Also das, was ich gerade beschrieben habe, das war eigentlich so die letzten oder so die ersten 2, 3 Jahre. Ich habe danach, nach meinem ersten Jahr, wo ich wirklich fast gar nichts geguckt habe, habe ich dann wieder angefangen, nach Ergebnissen zu gucken. Immer, wenn ich dann gesehen habe, oh, interessantes Spiel, da angefangen, das letzte Viertel anzugucken. Und ja, seitdem gucke ich wieder sehr, sehr viel, seit 2, 3 Jahren und bin auch mehr im Basketball, habe einige Clubs auch ein bisschen beraten in den letzten Jahren. War viel mit Basketball, für Basketball auch unterwegs, habe so Reisen gemacht, die ich sonst hätte niemals machen können. Also ich hatte viel mit NBA-Clubs zu tun in meiner Zeit, wurde da immer eingeladen und es hätte ja nie funktioniert in der aktiven Zeit. Auch so im Management. Da habe ich einige Clubs besucht, einige Leute, mit denen ich viel zu tun hatte, auch besucht, auch in dieser täglichen Arbeit. Bei Dirk war ich jetzt länger auch in Dallas da im Training und so. Das war schon echt cool. Vor 3 Wochen, gerade als Neapel Mailand im Pokal geschlagen hat, war ich eine Woche bei meinem Kumpel, den Igor Milicic, der ist der Trainer in Neapel, war da, habe ihn ein bisschen im Training besucht. Das sind echt coole Trips, sehr interessante Reisen, die ich einfach nicht machen konnte in meiner aktiven Zeit. Und das ist schon alles sehr interessant.
Das klingt aber so, wenn du mal keinen Bock mehr hast auf Terminlosigkeit, dass du schon auch im Basketball bleiben möchtest.
Ja, ich denke schon, also ich muss es nicht, sagen wir es mal so, aber ich glaube, das macht mir schon Spaß. Und ich meine, das waren jetzt die letzten 30 Jahre, die ich so sehr intensiv damit verbracht habe. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch dumm, wenn ich es nicht machen würde. Ja, es macht schon Spaß, auf jeden Fall. Kennt ja immer noch sehr, sehr viele Leute. Auch wenn der europäische Basketball ja in den letzten Jahren eine Krise nach der anderen so erlebt und das finde ich auch nicht jetzt eine gute Entwicklung jetzt gerade nimmt, aber trotzdem ist das schon eigentlich mein Ding.
Welche Dinge gefallen dir nicht an der Entwicklung des europäischen Basketballs? Du hast das ja gerade gesagt. Also wo siehst du da Knackpunkte, die aus deiner Sicht heraus einer Gegensteuerung bedürfen?
Na, das beste Beispiel ist ja das seit 5 Jahren anhaltende Thema mit den Kalendern, mit der FIBA und Euroleague. Also das uns als Sportlern erklären, ist schon schwierig. Ne? Also wie kann man das nicht? Das aber außenstehenden Zuschauern, Fans, möglichen Sponsoren zu erklären, das ist ja eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Das hat sehr viel kaputt gemacht, finde ich. Sodass so eine Entwicklung jetzt zustande gekommen ist, dass eine Mannschaft aus Dubai in der Euroleague spielt. Da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, wobei ich finde, man soll halt keinen ausgrenzen und so, ne? Aber dass eine Mannschaft aus Dubai in der Adriatic League spielen muss, damit sie in der Euroleague mitspielen kann, finde ich ein bisschen weit zu hergeholt. Ich glaube, das ist keine gute Entwicklung. Ich glaube, dass der europäische Basketball in den letzten Jahrzehnten einfach viel zu viel gemacht hat, eigentlich, um sich jetzt so, ja, fehlzuentwickeln, ne? Und das ist ein bisschen schade, aber man hat es natürlich auch versäumt, dieses ganze Talent, was es hier gibt, auch praktisch ohne Wert an die NBA zu übergeben. Und man hat da, glaube ich, sehr viel einfach verloren. Also sehr viel an Wertigkeit verloren. Ich finde auch irgendwie an der Kultur, das ist ja Basketballkultur, ne, die europäische Basketballkultur. Und das wird so ein bisschen unter Wert einfach völlig wegrationalisiert, so ungefähr, ne? Ja, ich weiß, es ist schwierig. Der Kuchen ist in Europa einfach nicht sehr groß, dass alle Vereine davon leben können. Aber das wird jetzt gerade in einer Brutalität spürbar für viele Clubs. Ich glaube, das heißt, schon tragisch ist.
Was machst du in deiner Terminlosigkeit, wenn du nicht mit alten Schulfreunden Kaffee trinken gehst? Was hörst du gerne für Musik? Was liest du für Bücher? Magst du Filme?
Sehr gut. Ich habe auch einige Serien jetzt gucken können, weil ich ja ein bisschen Zeit hatte. Breaking Bad musste ich dreimal anfangen und also bis mir dann wirklich zum dritten Mal jemand gesagt hat, bist du bescheuert, das musst du gucken. Das habe ich in der Corona-Zeit dann mal nachgeholt. Meine letzte Serie, die ich geguckt hatte, war 2005, 2006, Lost. Danach habe ich sowas gar nicht mehr verfolgt, ja. Und sowas. Ja, ich lese nicht sehr viel, ich höre so einen Podcast, höre ich viel, ich höre Musik, ganz viel verschiedene Musik. Gestern war ich auf einem Konzert von einer türkischen Band, Altın Gün heißt die. Da waren 2000 Leute, ich glaube 10% Türken. Es war auch ein sehr, sehr interessantes Konzert. Also ich höre wirklich sehr, sehr viel verschiedene Musik. Ich mache viel Sport. In Istanbul bin ich wieder so auf den Geschmack gekommen, zu laufen. Und das habe ich in Berlin dann weitergemacht. Und spiele sehr viel Beachvolleyball, so zweimal die Woche. Und Paddel spiele ich auch sehr gern. Also eigentlich hat sehr viel mit Sport immer noch zu tun.
Stichwort Beachvolleyball. Ich weiß, dass Patrick Femerling das auch ab und an mal macht. Spielt ihr zusammen?
Das ist unsere Vormittagsgruppe, ja.
Oh Gott, den Comic würde ich gern mal in Farbe sehen.
Wir haben uns ganz schön gebessert jetzt. War gestern erst wieder spielen.
Wer ist da noch dabei, außer Patrick und dir?
Dražen Tomić hat im Sommer ein bisschen angefangen.
Okay,
Da hat er
Dragen.
nur, da hat er noch Dreier geworfen, dann haben wir ein bisschen was beigebracht. Also er hat sehr schnell gelernt. Ja, die anderen sind keine Profi-Basketballer, die
Okay.
dabei sind. Also so eine Sechsergruppe und da finde ich eigentlich immer vier, das wird zusammen spielen. Ja.
Wie sieht es denn bei dir kulinarisch aus? Mischst du zu Hause die deutsche mit der türkischen Küche?
Ja, ich habe natürlich meine Mutter, die ist eine hervorragende Köchin. Ich habe immer mal wieder so Sachen von ihr übernommen, aber habe das auch so gemischt mit Sachen, die ich so mag. Und meine Mutter ja auch schon, hat auch schon so einen anderen Einfluss bekommen. Ich koche aber sehr viel, jetzt gerade für die Kinder. Mittags, oh, heute Mittag habe ich nicht gekocht. Ein bisschen sauer. Aber nee, eigentlich mache ich das schon zu Hause. Meine Frau arbeitet und ja, ich kann mich für Essen sehr, sehr begeistern.
Wir haben ja tatsächlich mal überlegt, ist es kein Wortspiel, hier ein Talking Basketball Kochbuch zu machen, weil wir oft immer
Oh,
auf das
geil.
Thema Essen kamen, weil jeder irgendwie was anderes gemacht hat und einige im Basketball ja auch im Ausland waren, die alle irgendwie so ihr Lieblingsrezept uns mal erzählt haben. Hast du auch eins? Was kannst du besonders gut kochen, zubereiten, wenn wir jetzt mal vorbeikommen, falls du zu Hause bist in deiner Terminlosigkeit? Und was würdest du uns kredenzen?
Mein Lieblingsgericht, das kann ich leider noch nicht, habe ich noch nicht gelernt, sind gefüllte Auberginen. Das macht meine Mutter. Das ist ein so leckeres Gericht. Boah, so mit Joghurt zu daneben, ah, das ist echt der Hammer. Ich kann auch Fleisch machen. Wir essen jetzt so ein bisschen weniger Fleisch. Aber ich weiß gar nicht, was so mein absolutes Lieblingsgericht ist. Aber ich würde euch, glaube ich, so. Ja, es würde schon ein bisschen was mit Fisch zu tun haben. Es würde wahrscheinlich erstmal so als Vorspeise so Garnelen in so einer scharfen, butterigen Soße machen. Wahrscheinlich wäre es dann doch wieder Richtung Pasta danach. Wenn man so mit Aglio Olio so ein bisschen mischt, danach, ja. So einfache Sachen, das mag
Und was trinkt man dann dazu? Was mag ich?
nee, zu dem Gericht nicht. Zu der Aubergine könnte man Raki gut trinken. Nee, dazu wäre ein guter Weißwein. Würde gut passen. So ein Jochen Übel zum Beispiel.
Man wird es einfach übel.
Jetzt ist er weg. Wahrscheinlich Akku leer. Ja, Stefan, und dann war er weg. Wir haben zu viel über Essen geredet und über Raki. Möglicherweise hat das sein Handy und sein Computer nicht ausgehalten. Leider ist dann die Leitung zusammengebrochen.
Macht ja nichts. Wir haben ja alles Wichtige besprochen. Ich hatte kein Thema mehr, was noch irgendwie auf die Tagesordnung gehört hätte. Und ja, deswegen Raki, guter Weißwein, whatsoever.
Genau. Macht euch ein Fläschchen auf heute. Hört Podcast Talking Basketball, gibt es einige Folgen. die immer noch hörenswert sind, definitiv. Guck da mal im Archiv. Ja, so ein Glas Wein werde ich mir, glaube ich, auch gleich aufmachen. Und ich glaube, den Mita Demirel werden wir irgendwann irgendwo wieder in einer Funktion im Basketball wiedersehen.
Es wäre dem Basketball zu wünschen.
In diesem Sinne. Ich weiß jetzt gar nicht, was auf Türkisch auf Wiedersehen heißt. Ciao.
Ja, mit Sicherheit heißt es so.
Alles Gute.
Bis
Ciao, bis
bald.
bald.